vom Reiz der Veränderung. Darum geht es heute Abend. Und ich will mal anfangen mit ein paar ganz kleinen, verrückten Beobachtungen. Ich sage gleich noch ein paar Worte zu mir, aber dass wir uns erstmal das Thema vorstellen können. Wenn wir mal uns einen Zeitkorridor vorstellen zwischen 1910 und 2010, 100 Jahre, dann machen wir folgende merkwürdige Beobachtung. 1910 wurde man selbst in der Großstadt noch merkwürdig angeschaut, wenn man nicht in die Kirche ging. 2010 wird man selbst auf dem Dorf merkwürdig angeschaut, wenn man in die Kirche geht. Und trotzdem tun wir ein bisschen so, als hätte sich nichts getan. Jedenfalls die meisten Gemeindegottesdienste, die ich kenne, haben nicht reagiert darauf, dass in den letzten 100 Jahren ein Paradigmenwechsel sondergleichen stattgefunden hat. Noch ein Beispiel, fast unbemerkt ist im Jahr 2008 an uns ein Jahrhundertereignis oder Jahrtausend oder ein Weltereignis grundsätzlich vorbeigerauscht. Im Jahr 2008 haben zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit genauso viele Leute auf dem Land gewohnt wie in der Großstadt. Noch 1910 haben 90% aller Menschen auf dem Dorf gewohnt. Und prognostiziert werden 2050 90% aller Menschen in der Großstadt wohnen oder zumindest in einer urbanen Region. Nun ist das Verrückte und das macht es so brisant, dass alle Kirchentheorien, die heute über die Zukunft von Kirche in Deutschland nachdenken, immer noch sagen, ja, wir haben ja auf dem Dorf noch gesunde Strukturen. Ist ja beruhigend, nicht? Während international, dort, wo man über Gemeindeentwicklung nachdenkt, alle sagen, was wir brauchen, ist eine urbane Theologie. Eine Theologie für die Großstadt. Denn in wenigen Jahrzehnten wird der Großteil der Menschen in der Großstadt wohnen. Wo sind unsere Konzepte heute für eine Theologie der Großstadt? Wir haben noch keine, also in Deutschland auf keinen Fall. Und ich weiß nicht, wie es hier in Baden aussieht. In der hessischen Kirche kann ich sagen, es geht unseren Christinnen und Christen nirgendwo schlechter als in den Großstädten. Da passiert einfach quasi nichts mehr. Also in Frankfurt kann man sagen, hat sich die Zahl der Christen, ich glaube, in den letzten 40 Jahren halbiert. Was auch damit zu tun hat, dass viele in die Speckgürtelorte nach außen gezogen sind. Aber die Stadt selber, die ein Boom ist, Frankfurt wächst weiter, gewinnt weiter Leute dazu. Dort gibt es kein Konzept von Kirche, irgendwas für Menschen zu tun. Und wenn es stimmt, dass bald 90% aller Menschen in der Großstadt leben, brauchen wir als allernächstes mal eine urbane Theologie. Wie können wir in Großstädten mit ihrer ganz eigenen Kultur unseren Glauben verkündigen? Das ist so ein Thema, worum es heute Abend gehen soll. Und eine dritte Beobachtung, 1910 hat es das nicht gegeben, dass es eine musische oder kulturelle Unterscheidung gibt zwischen dem Geschmack von Elterngenerationen und Kindergenerationen. In den wilden 20ern, die nicht durch Zufall so heißen, kam durch den Charleston überhaupt zum ersten Mal so etwas hin, dass Kinder sagten, oder Jugendliche oder junge Erwachsene, wir zeigen es unseren Eltern mal, wir haben ganz andere Musik als die. Und die Eltern haben gedacht, das darf nicht wahr sein, was hier in Berlin getanzt wird, ist ja der Hammer. Und heute stellen wir fest, dass oftmals die Musikrichtungen alle zwei Jahre sich so verändert haben. Ich habe neulich mal eine Talkshow erlebt, da sagte einer auf dem Podium, also ich verstehe die jungen Leute von heute einfach nicht mehr. Dann frage ich, wie alt sind sie denn? Sagte er, 22. Wir haben heute eine Geschwindigkeit von kultureller Veränderung. Und jede Generation versucht sich auch durch ihre kulturellen Formen bewusst ein Profil zu verschaffen und von den anderen abzugrenzen. Wie kann es dann sein, dass wir in den meisten Kirchen immer noch einen bestimmten Musikstil haben, der, und das ist das Verrückte, da passt auch zu meinem Thema, verkündigt, natürlich tut er das. Denn wenn ich in eine solche Kirche reingehe und die Musik fängt an zu rauschen, dann weiß ich sofort, wo ich hier bin als Besucher. Und bevor das erste Wort gesprochen ist, hat dieser ganze Raum, hat die Musik in einer Form verkündigt, dass die meisten Leute heute sagen, ja, das war nicht meine Botschaft. So, darum geht es heute Abend. Erster Schritt, was hat sich da eigentlich getan? Ich will vorher noch ein paar Worte, jetzt geht's da, Moment. Ja, noch ein paar Worte zu mir sagen, weil wir haben jetzt ein bisschen so ein paar Details rausgearbeitet, aber damit Sie noch ein bisschen wissen, was ich so beruflich hinter mir habe oder vielleicht auch vor mir. Ich bin 1967 geboren, bin verheiratet, habe 2 Kinder, lebe seit einem Jahr in einem kleinen Ort in der Nähe von Frankfurt, bin eigentlich gebürtiger Frankfurter. Und ich habe schon erzählt, ich habe verschiedene Sachen studiert, weil ich nicht so recht wusste, was ich mal beruflich daraus machen sollte. Und habe dann nach meinem Examina gesagt, ich werde einfach Musik machen und Kunst und schreiben. Und fand das so schön, dass ich dachte, das ist doch ideal. Dann habe ich ein Konzert gegeben in einer Gemeinde und der Pfarrer dort sagte, ich träume von neuen Gottesdiensten. Könntest du dir vorstellen, hier Vikariat zu machen? Du hast einen theologischen Abschluss, mach doch hier die Ausbildung zum Pfarrer fertig, komm zu uns und du kriegst auch alle Freiheiten, die du willst. Das war natürlich sehr verlockend. Und er hat auch sein Wort gehalten. Und ich habe im Rahmen damals dieser Gemeinde angefangen, neue Gottesdienste zu entwickeln. Und dann kam, nach meinem 2 Jahren Vikariat, kamen da schon so viele Leute, dass die Kirche gesagt hat, wir richten dafür eine Stelle ein. Ich bin dann in dieser Gemeinde 12 Jahre lang auch geblieben. Und habe aber immer mehr, unter anderem war ich deswegen auch hier, einen Auftrag bekommen, Ideen für neue Gottesdienstformen zu multiplizieren und dadurch durch ganz Deutschland zu reisen und Menschen zu motivieren und zu begeistern und sie mal zumindest zu kitzeln, dass sie Lust haben zu fragen, wie könnte Kirche heute auch aussehen. Dann gibt es in Hessen ein merkwürdiges Gesetz, das sagt, niemand darf länger als 10 Jahre in einem Sonderpfarramt sein. Und dann habe ich überlegt, was mache ich jetzt? Und dann wurde bei uns, gab es ein Casting. Und zwar für die Rundfunkarbeit. Ich weiß nicht, wie das hier mit der Kirche in den Medien ist. Bei uns ist es so, für HR3, das ist bei uns so der Pop- und Rocksender. Da war klar, also dieser Sender bringt rund um die Uhr gute Laune Musik und 3-mal die Woche macht die Kirche für 90 Sekunden die Stimmung kaputt. Und das Verrückte war, dass der Hessische Rundfunk bei der Kirche angerufen hat und gesagt hat, so geht es nicht weiter. Wir können inzwischen per Media-Analyse herausfinden, dass die Leute immer dann, wenn die Kirche kommt, zum Konkurrentensender drüber seppen. Das kann es doch nicht sein. Und da sind wir auch schon wieder mitten im Thema Verkündigung heute. Wie kann das sein, dass uns als Kirche nicht gelingt, so formatgerecht im Radio zu sprechen, dass Leute nicht sofort sagen, das ist Kirche. Und zwar nicht mit einem Aha und wie schön Gefühl, sondern mit dem Gefühl, wenn wir einen Kirchenmenschen im Radio reden hören, wissen wir sofort, allein am Tonfall, der ist irgendwie, das ist ein Kirchentyp. Jedenfalls gab es ein Casting nach dem Motto, das stand ernsthaft so drin, wir suchen jemanden, der wie ein Pfarrer denkt, aber nicht wie ein Pfarrer klingt. Und dann habe ich 3 Jahre lang dort die Rundfunkarbeit aufgebaut und dann war sozusagen tatsächlich das Thema, dass ich dachte, bin rumgereist, Leute haben immer gesagt, ja, aber sie waren ja selber in so einer komischen Experimentiergemeinde, da hatten sie auch Sondermöglichkeiten, zeigen sie doch mal in einer richtigen Basisgemeinde, so einem richtigen Drecksloch von Gemeinde, wie das geht mit Gemeindeaufbau, wenn sie hinkommen und es gibt 2 Mitarbeiter und sie fragen sich, warum arbeiten die überhaupt mit? Und dann habe ich mich in einer Gemeinde mit meiner Frau zusammen beworben, aber es ist eine tolle Gemeinde. Und da sind wir jetzt 1 Jahr und das ist eine richtig schöne Erfahrung. Also so und so viel zu dem. Und ich erzähle also heute auch einige Dinge aus der Praxis, weil es mir darum geht, mal so ein paar Prinzipien zu entdecken und manchmal macht die Praxis da einiges deutlich. Ganz kurz, was haben wir heute Morgen vor? Das Erste gibt es heute Abend. Grundsätzlich, was hat sich in der Gesellschaft getan? Morgen früh geht es um die Frage, was bedeutet das, was in der Gesellschaft passiert ist, für die Art, wie wir Verkündigungen gestalten. Wir haben es ja eben im Anspiel hervorragend gesehen. Die hätten ja sich auf den Kopf stellen können und trotzdem hätte der Mann auf der Bank ihnen überhaupt nicht zuhören wollen. Er hat sie nicht verstanden und er wusste bis zum Schluss nicht, was die eigentlich da machen. Und natürlich haben wir auch in der Art gesehen, wie sie auf ihn reagieren. Das war ja nun nicht gerade christliche Nächstenliebe pur. Und morgen Nachmittag nochmal konkret schauen, wenn es darum geht, jetzt einen verkündigenden Text zu gestalten. Was hat sich da getan? Wie kommt Verkündigung bei Menschen heute an? So, und jetzt geht's wieder nicht. Was ist da los? So, also, vom Reiz der Veränderung, wie sich die Gesellschaft entwickelt. Ich muss immer 8-mal drücken. Hat das einen Grund? Sitzt du im Schatten? Ah, falsch. So, das will ich auch nicht. So, jetzt haben wir... Ach, Kinders! Ist das so ein badischer Laptop? Also, los geht's. Das nehme ich zurück. Können wir das von der Aufnahme streichen? Gut. Ich nenne einfach mal 2 kulturelle Erscheinungsformen, alte Welt und moderne Welt, das ist natürlich sehr vereinfacht. Das ist einfach eine Schublade. Wenn man historisch denkt, muss man sagen, hat die Moderne schon vor der Aufklärung mit Descartes begonnen, als zum ersten Mal jemand sagte, ich denke, also bin ich, nicht Gott hat mich geschaffen, also bin ich, sondern ich denke, also bin ich. Das nennen die Historiker so den großen Wandel von dem umfassenden Weltbild dazu, dass eben Descartes sagte, nee, ich alleine, ich als Mensch entscheide, wer ich bin und was ich bin. Trotzdem kann man sagen, in der Kultur, wie Menschen sich verhalten, hat es tatsächlich in der Mitte des 20. Jahrhunderts eigentlich den wesentlichen Bruch erst gegeben. Dort ist man sozusagen aus einer Traditionsgesellschaft übergegangen in eine Veränderungsgesellschaft. Was das bedeutet, bezeichne ich jetzt hier mal mit alter Welt und moderner Welt und will mit euch mal angucken, was da passiert ist. Die alte Welt ist eine Welt, eine Gesellschaft, die sehr stark strukturiert ist von Wiederholungen. Das heißt, der Wert einer solchen Gesellschaft lautet, gut ist, was sich bewährt hat. Nochmal, gut ist, was sich bewährt hat. Ganz klares Beispiel, der Sohn des Metzgers hat 1910 nicht darüber nachgedacht, ob er was anderes machen könnte, sondern es war klar, der Sohn des Metzgers übernimmt die Metzgerei. Der Sohn des Bäckers übernimmt die Bäckerei. Und es gab sogar Zeiten, da war das so, wenn ein Hof viele Erben hatte, der erste bekam den Hof, der zweite ging zum Militär, der dritte ging ins Kloster oder in die Kirche. Das war so klar und die vierten und fünften, die wurden dann auf dem Hof mit angestellt, hatten aber keine richtigen Besitzrechte auf diesem Hof. Das war Jahrhunderte, Jahrtausende lang, hat es unsere Gesellschaft ganz klar geprägt. Wir leben von Wiederholungen. Gut ist, was sich bewährt hat. Und nun auf einmal bricht in der Mitte des, oder noch früher, so um die 30er, 40er Jahre, bricht etwas auf. Warum? Weil durch die großen Weltkriege und die ersten Zusammenbrüche von Kaiserreichen und Systemen auf einmal die Leute gesagt haben, nee, das, was wir Jahrhunderte haben, muss gar nicht das Gute sein. Und auf einmal kam ein völlig neuer Gedanke. Könnte es sein, dass Gut das ist, was neu ist? Ein völliges Gegenteil zu der alten Gesellschaft. Gut ist nicht mehr, was sich wiederholt. Gut ist, was neu ist. Gipfelnd eben in der 68er-Bewegung, die sagt, Schluss mit dem Muff in den Talaren und Schluss mit den Institutionen grundsätzlich. Wir müssen alles, was uns in irgendeiner Form mit Traditionen gängeln will, müssen wir abschaffen. Das heißt, wir haben zwei gegensätzliche Denkmodelle, die in einem Jahrhundert gegeneinander standen und wir müssen uns nicht wundern, dass so manche Großmutter ihren Enkel dann auch nicht mehr verstanden hat. Ein zweiter Wert ist, dass die alte Welt immer geprägt war von den Traditionen. Das bedeutet aber auch, man hat nicht darüber nachgedacht, wie man etwas getan hat, denn es gab bereits bewährte und erfahrene Wege, wie man sein Leben gestaltet hat. Nun kam die Moderne und sagte, ist doch Quatsch, warum immer nur einen Weg? Es gibt auch viele Möglichkeiten. Am konkretesten sehen wir das zum Beispiel an der Tatsache, 1910 gab es in Deutschland selbstverständlich nur ein einziges von der Gesellschaft anerkanntes Modell von partnerschaftlichem Miteinander. Ein Mann, eine Frau heiraten. Im Jahr 2010, 100 Jahre später, gibt es in unserer Gesellschaft inzwischen auch eigentlich von den meisten anerkannt, ich sage es mal ganz völlig nicht wertend, aber von den meisten anerkannt. Ich kann heute Frau und Frau, Mann und Mann, verheiratet, unverheiratet, mit Kindern aus erster, zweiter, vierter Ehe. Und es sind lauter Möglichkeiten, wie ich heute mein Leben gestalten kann. Zwei Welten, wo man das Gefühl hat, dass manche Oma sagt, ich verstehe das einfach nicht, das gibt's doch alles gar nicht. In ihrem Denken gab es das auch nicht. Und heute sind die Leute andersrum und sagen, Oma, wie kannst du nur so einseitig sein, so scheuklappig? Es gibt doch tausend Möglichkeiten, sein Leben zu gestalten. Anderes Beispiel, wenn ihr 1910 durch Frankfurt durchgelaufen seid, dann gab es ausschließlich Symbole und Hinweise auf eine einzige Religion, nämlich das Christentum. Wenn ich 2010 oder 2009 reicht schon, durch Frankfurt laufe, dann komme ich innerhalb von 100 Metern bestimmt an 25 verschiedenen Angeboten verschiedener Religionsanbieter an. Und jede Religion sagt mir, wir haben die Wahrheit. Das ist das Verrückte. Wir werden noch morgen sehen, warum das so entscheidend ist. In einer Zeit, in der es nur eine einzige Religion überhaupt gab und in der es auch nicht vorkam, dass jemand sagte, das ist nicht mein Ding. Ich habe heute ein Taufgespräch geführt, da ist die Mutter Spanierin und sagte, ja, ich bin völlig verblüfft. Die eine Frau, die ich als Patin angefragt habe, die ist aus der Kirche ausgetreten. Wissen Sie, Herr Vogt, in Spanien, da tritt man nicht aus der Kirche aus. Das kommt da überhaupt nicht vor. Das wäre eine gesellschaftliche Ächtung, wenn ich aus der Kirche austrete. Wobei diese Frau sicher auch nicht mitten in Madrid wohnt. Also auch in Spanien sind in den Großstädten inzwischen die Dinge anders. Aber auf dem Land ist es selbstverständlich, ein Mensch ist in der Kirche. Da sind die sozusagen gesellschaftlich einfach noch ein paar Jahrzehnte hinter uns. Aber heute ist es selbstverständlich klar, ein Mensch kann sich frei entscheiden, ob er glauben will oder nicht und was und wie und ein bisschen von dem und ein bisschen von dem. Das heißt, die Pluralität schafft eine riesige Angebotspalette. Und in all diesen Wahrheiten fragen sich Menschen, ja, warum soll ich der einen Wahrheit mehr Vorzug geben als der anderen? Heute Mittag eine Frau beerdigt, sagt mir die Angehörigen, eine tiefgläubige Christin hat früher selber, als sie noch in Polen lebte, Orgel gespielt, aber in den letzten Jahren hat sie sich ganz intensiv mit Astrologie beschäftigt und es war für sie überhaupt kein Problem. Das geht doch beides, man kann doch an den Herrn Jesus glauben und zugleich auch mal die Sterne fragen. Eine alte Frau und trotzdem, da war sie ganz plural. In der alten Welt waren Menschen immobil und in der modernen Welt auf einmal kommt eine ungeheure Mobilität rein. Es gibt eine Statistik, da hat jemand mal geschätzt, irgendein soziologisches Institut, und hat gefragt, wie viele Personen ist ein Durchschnittsdeutscher im Jahr 1910, jetzt passt auf, im Lauf seines gesamten Lebens begegnet. Im Lauf seines gesamten Lebens. Und jetzt denkt dran, 1910, da lebten noch 90% in kleinen Dörfern auf dem Land und es gab noch keine Autos. Wie viele Leuten im Laufe seines gesamten Lebens? Geschätzt hat man 1200. Ich brauche heute, und das weiß jeder von euch, nur einen halben Vormittag in ein Einkaufszentrum zu gehen, da habe ich das erledigt. Ja. Ein Besuch im Einkaufszentrum heute schafft mir so viele Kontakte, wie sie ein Mensch im Jahr 1910 im Durchschnitt im Laufe seines gesamten Lebens hatte. Denn die meisten Leute blieben auf ihrem Dorf und fuhren vielleicht, wenn es hochkam, einmal im Jahr zur Dorfkirmes über den Berg ins nächste Tal und da lebten halt 400 andere Leute. Aber das war nicht so, dass man dauernd die Menschenscharen traf. In einer solchen Gesellschaft, in der ganz klar ist, wer wie zusammengehört, wenn wir gleich auch noch drüber reden müssen, hat Kirche eine ganz andere Funktion, Aufgabe. Funktioniert auch Verkündigung völlig anders an der Gesellschaft, wo ich morgens zum Einkaufen gehe und so viele Leute treffe wie vor 100 Jahren in meinem gesamten Leben. Dazu kommt, Immobilität heißt auch Beheimatung. Was passiert mir heute? Ich stelle fest, dass ich Leute meiner Gemeinde habe, die sagen mir, ja, Herr Pfarrer, wunderschön hier, bin letztes Jahr hergezogen, aber meine Firma, wissen wir noch nicht, ob unsere Filiale hier bleibt. Und Sie wissen ja, in meinem Beruf, ich muss auch mindestens 3 Jahre ins Ausland, also Singapur steht wahrscheinlich an, nächstes, übernächstes Jahr. Und das ist auch bis hin tragisch. Ich kenne eine Familie, da waren die Eltern beim Goethe-Institut, beide, und die haben alle 5 Jahre nicht nur das Land, sondern den Kontinent gewechselt. Und von den Kindern haben sich 2 umgebracht. Weil sie es nicht ausgehalten haben. Weil sie gesagt haben, ich weiß nicht, wo ich hingehöre. Wer bin ich denn noch? Wenn immer nach 5 Jahren, wenn ich das Gefühl habe, jetzt habe ich gerade ein Stück Heimat gefunden, jetzt weiß ich, mit welchen Menschen ich zusammen sein möchte, auf einmal muss ich wieder wohin neue Beziehungen aufbauen. Was haben wir eigentlich solchen Menschen zu sagen? Wir merken, die Lebensveränderungen haben auch etwas mit der Botschaft zu tun. In einer Gesellschaft, die immobil ist und wo die Gemeinschaft klar überschaubar ist, brauche ich eine andere Botschaft als in einer Gesellschaft, wo Menschen überhaupt nicht mehr wissen, wo sie hingehören. Gucken wir mal an, wie es weitergeht. In der alten Welt gibt es eine Gewissheit. Die Dinge sind klar und geordnet und man weiß, was gut und böse ist. Nun kommt in der modernen auf einmal der Forschergeist auf, so eine Idee, es wird alles immer besser. Wir werden bald die Krankheiten im Griff haben. Wir werden auf den Mond fliegen, haben sie auch gemacht. Aber das war so, als so die Moderne so richtig anfing im 20. Jahrhundert, da gab es so lauter Ideen, dass man sagte, die Wissenschaft ist jetzt so gut. Und ich weiß nicht, ich kenne das ja nicht genau, irgendwie, ich glaube, seit den 70er Jahren spricht man ja davon, dass man sagt, seit den 70er Jahren verdoppelt sich jedes Jahr das Weltwissen. Weil wir immer mehr wissen. Und diese Idee, wir werden bald alles im Griff haben durch die Art, wie wir forschen. Die Menschen werden nicht mehr krank werden, vielleicht sterben sie irgendwann sogar nicht mehr. Wir werden die Energie in den Griff kriegen. Das war so die große Aufbruchstimmung, die eben auch durch den Forschergeist ausgedrückt wurde. Und die aber zugleich alte Gewissheiten hinterfragt hat. Denn nichts ist gewiss, wenn ich Überzeugung bin, nächstes Jahr ist schon wieder was Besseres dran. Das, was ich nächstes Jahr weiß, ist mehr als das, was ich heute weiß. Also gibt es keine Gewissheit mehr. In der alten Welt gab es deswegen eine Verlässlichkeit und in der Moderne gibt es immer noch einen großen Werteverlust, nämlich die Frage, was trägt eigentlich in einem Leben? Wenn ich mich jedes Jahr fragen muss, was werden die Forscher wieder Neues herausfinden, werde ich jedes Jahr fragen müssen, was ist ein guter, richtiger Wert? Wobei die Soziologen und Psychologen erstaunt sagen, wir haben diese große Angst auch vieler Christinnen und Christen, es gäbe einen rapiden Werteverfall, der zu Sodom und Gomorra führen würde, hat sich so nicht bewahrheitet. Die Zahl der Morde zum Beispiel geht seit Jahrzehnten kontinuierlich zurück. Auch viele andere Verbrechen, die für uns so sinnbildlich sind, werden immer weniger. Aber es gibt keine gemeinsame Moral mehr. Jeder muss sich selbst eine basteln. Die Leute haben heute nicht weniger Moral als früher. Aber sie haben keine gemeinsame mehr und jeder sagt sich selber, das ist für mich eine gute Moral und das, behaupte ich mal, hilft mir im Leben weiter. Da. Und wenn man in der alten Welt im Kollektiv gelebt hat, kam auf einmal die Idee, du selber musst dein Leben zur Vollendung bringen, es geht nur um dich. Was heißt das zum Beispiel konkret? Im Jahr 1910 gab es in jedem Ort mindestens 3, 4, oft in jeder Familie, einen Krüppel oder Behinderten, der natürlich mit durchgetragen wurde. Der Dorfdepp, das war aber nichts Negatives. Man sagte nicht Dorfdepp, um zu sagen, du bist schlechter als wir, sondern es war klar. Wir waren umgeben, konfrontiert damit, dass viele Menschen Probleme haben. Und ein Mensch sagte eben, mein Hof, der ernährt eben nicht nur die 6 Köpfe meiner Familie, sondern die 2 noch mit, die Tante, die keiner geheiratet hat, und den Typen, der nicht so richtig gut denken kann. Natürlich ernähren wir die mit. Da kommt heute aber kein Mensch mehr drauf. 100 Jahre später sagt man, ja Moment mal, ich kann doch nicht meine Tante sozial mitschleppen und ich kann doch nicht das Kind mit dem Down-Syndrom zu Hause, das geht doch nicht. Das heißt, auch da ein rapider Wechsel innerhalb von 100 Jahren in der Wahrnehmung, wie Gesellschaft ist und wie Kultur ist. Und nun, und das ist das sehr Spannende, ich habe neulich einen schönen Satz gelesen, und zwar nicht nur bei einem, sondern bei mehreren praktischen Theologen, die sagten, die Kirche hat jetzt vor einigen Jahren angefangen, Mitte der 90er, auch durch diese neuen Gottesdienste, auf diese Veränderungen zu reagieren. Es sind allerdings Veränderungen aus den 60er Jahren. Wir sind als Kirchen heute, und das sagen, wie gesagt, Leute aus der deutschen praktischen Theologie und der Forschung sagen, mit 40 Jahren Verspätung haben wir angefangen zu begreifen, dass sich was getan hat. Das Problem ist nur, wir sind eben 40 Jahre zu spät. Klug wäre, wir würden mal anfangen zu fragen, wie muss eigentlich Verkündigung in 10 Jahren sein? Wie müssen Gottesdienste in 10 Jahren sein, damit sie Menschen erreichen? Denn während die Moderne, wie gesagt, wenn sich viele Christen inzwischen immer noch abarbeiten an den Veränderungen aus den 60er und 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, haben wir inzwischen längst eine Postmoderne. Und die Postmoderne sieht nochmal ganz anders aus. Und dafür gibt es bisher in Deutschland noch überhaupt keine theologischen Ideen. Gucken wir uns mal an. Und das wäre sozusagen jetzt der weitergehende Schritt, was ist eigentlich in der Postmoderne passiert? Postmoderne ist, das sage ich nur kurz, falls jemand hier sich wissenschaftlich damit schon mal beschäftigt hat, ist ein ganz schwieriger, umstrittener Begriff. Denn Postmoderne gibt es auch in der Architektur und da ist er schon seit 50 Jahren schon überholt. Aber in der Gesellschaft sagt man einfach, Postmoderne bedeutet eine wiederum Ablösung von diesen Veränderungen der Moderne. Post heißt nur nach der Moderne. Es gibt noch keinen neuen Begriff dafür, für diese neue Epoche. Hat man noch nicht gefunden, deswegen sagt man erstmal, es geht um etwas, was eine Veränderung zur Moderne zeigt. Und wie sieht die aus? Während wir in der alten Welt die Idee hatten, gut ist, was sich bewährt hat, und dann die Idee kam, gut ist, was neu ist, gilt auf einmal in der Postmoderne, gut ist, was eine Steigerung des Vorhergehenden ist. Weltweit werden heute all die Berufe gut gezahlt, wo jemand verantwortlich ist dafür, etwas zu steigern, etwas mehr zu machen. Und überall dort, wo es darum geht, etwas auf einem Level zu halten, zum Beispiel gut dafür zu sorgen, dass unsere Kinder in den Kindergärten versorgt sind, dafür gibt es ganz wenig Geld. Aber wo einer für Rendite und Umsatzsteigerung zuständig ist, dafür gibt es die meisten Löhne auf der Welt. Und der bekannte Soziologe Gerhard Schulze hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Beste aller Welten. Und er spricht von einem Steigerungsspiel. Er sagt nämlich, das Verrückte heute ist, wir leben in einer Gesellschaft, die nur noch fragt, wie kann es mehr werden? Und das hören wir in der Politik ja jeden Tag, wenn die Konjunktur wieder anspringt. Die Kanzlerin sagt das im Moment jeden Tag, wenn die Konjunktur uns wieder anspringt, wie Nachbars Rottweiler, wenn sie uns anspringt, dann wird alles gut. Wir können, die Angela Merkel sagt wortwörtlich, wir können so hohe Schulden aufnehmen, die Konjunktur, wir bauen darauf, dass die Konjunktur es alles wieder richtet. Übrigens, diesen Satz von der Konjunktur, die alles richten wird, die haben wir zum ersten Mal vor 25 Jahren gehört, zu einer Zeit, als wir viel weniger Arbeitslose hatten. Also in den letzten 25 Jahren hat der Satz, wenn die Konjunktur erst anspringt, wird alles gut, bisher noch nie gestimmt. Und trotzdem bauen wir weiterhin unsere politischen Modelle darauf auf. Ganz spannend. Gerhard Schulze sagt, das Problem des Steigerungsdenkens ist folgendes. Wenn nur gut ist, was immer besser wird, bedeutet das, du darfst nie zufrieden sein als Mensch. Wenn du in deinem Beruf oder in deinem Leben ein Ziel erreicht hast, musst du sofort fragen, was ist das nächste Ziel? Denn du darfst nicht stehen bleiben. Stehen bleiben heißt Stillstand, heißt schlecht sein. Gut bist du nur, wenn du sofort steigerst. Und Gerhard Schulze sagt, unser Problem des 21. Jahrhunderts wird sein, Menschen dürfen nicht mehr ankommen. Sie dürfen sich nicht einfach zurücklehnen und sagen, gut, dass ich bin, sondern sie müssen sofort fragen, was könnte an mir noch besser werden? Denn nur wenn ich noch besser werde, dann wird es richtig gut. Übrigens eine Falle, in die wir, da müssen wir sehr vorsichtig sein, auch in vielen Gemeindeaufbautheorien reingetappt sind. Wo wir auch gesagt haben, hey, nur wenn die Gottesdienste jedes Jahr voller werden, dann ist unser Gemeindeaufbau richtig. Nur wenn wir jedes Jahr noch mehr Leute missionieren, dann sind wir gut. Wer sagt das eigentlich? Dort, wo die Traditionen der in der alten Welt der Pluralitäten der Moderne gewichen sind, ist heute eine neue Sehnsucht nach Orientierung da. Denn Pluralität heißt ja auch, was nützt es mir, wenn ich in einen Supermarkt gehe? Ich war jetzt in den Herbstferien in Amerika, da ist ja überall die Kellogg's-Abteilung so groß wie bei uns der gesamte Rewe. Ja, und dann stehst du da vor 764 Sorten von Cornflakes und fragst verzweifelt, welche bitte Herr soll ich nehmen? Und das ist tatsächlich das Problem der Postmoderne. Meine Großeltern, mein Großvater hatte einen Edeka-Laden und da gab es genau eine Sorte Reis. In einem großen Sack, die wurde mit einer Schaufel rausgeholt und schwupp. Und heute kann ich 67 Sorten Reis kaufen und das Beste ist wahrscheinlich auch Sorten, die werden dann in Timbuktu gepflückt, am Nordkap gewaschen und in Timbuktu wieder eingetütet. Und dann kommen sie zu uns. Und die Energiebilanz ist natürlich total geil bei dem Reis. Leute fragen heute bei all der Riesenauswahl, wer hilft mir und sagt mir eigentlich, was mir Orientierung gibt? Nur, also Orientierung, da klingt ja sofort unser missionarisches Herz. Ah, wir Christen, wir haben doch die Orientierung für die Menschen. Ja, aber aufgepasst, denn der freundliche Mensch von der katholischen Kirche und von der Freikirche und von den Buddhisten, der sagt auch, wir haben's. Orientierung heißt auch, die Leute brauchen Hinweise darauf, wie sie selber mündig entscheiden können, wie sie herausfinden können, was in einem Leben trägt. Das heißt, einem Menschen zu sagen, Jesus liebt dich, hat für diesen Menschen vom inhaltlichen Wert genauso viel Relevanz wie der Satz, King Kong liebt dich. Der Satz, Jesus liebt dich, ist für einen postmodernen Menschen völlig irrsinnig. Der sagt dem nichts. Was soll das bedeuten, Jesus liebt mich? Ja, Buddha liebt mich doch auch. Was ist das Besondere daran? Was macht die Liebe Jesu aus? Und wie kann ich sie möglicherweise erfahren? Das sind die Themen, die Menschen heute interessieren. Dort, wo die Immobilität aus der Traditionsgesellschaft der Mobilität gewichen ist, ist heute eine völlig neue Suche nach Selbstdefinition. Da mir ein Zuhause kein Ich-Gefühl mehr gibt, auch nicht mehr sagt, wer ich bin, bleibt mir nichts anderes übrig, als mir selber zu sagen, wer ich bin. Denn wer sagt es mir sonst? Und die Leute sind heute verzweifelt, weil sie nicht mehr wissen, nicht nur wissen, wo sie hingehören, sondern weil sie auch nicht mehr wissen, wo sie sich verbindlich niederlassen sollen. Ich habe neulich einen interessanten Artikel gelesen. Wir haben ja immer mehr in Deutschland Wochenendpendler. Also Leute, die am Wochenende bei Familie sind und in der Woche dann 5 Tage, meinetwegen in München, arbeiten, weil da haben sie eben Job. Und dann eben am Freitagmittag wieder zurückfahren. Und dann wundert man sich, warum Freitagmittag immer die Autobahnen so voll sind. Ich habe tatsächlich mal während meines Studiums es ähnlich gemacht. Ich habe in Heidelberg studiert, aber gedacht, Mensch, ich mache so viel Musik, ich bin am Wochenende zu Hause und ich bin in Heidelberg nur zum Studieren. Ergebnis war, ich kam nie auf die Idee, mir in Heidelberg einen Freund zu suchen. Warum auch? Meine Freunde, die hatte ich ja schon. Die sah ich halt nur am Wochenende. Und wunderte mich dann, dass die Kontakte halt auch nicht so innig waren, weil wir dann auch nicht genug, oft genug Termine hatten. Aber klar war, zu Hause bin ich nicht da, wo ich die größte Zeit der Woche bin. 5 Tage die Woche war ich in Heidelberg, habe immer gedacht, nee, hier gehöre ich ja eigentlich nicht hin, hier bin ich ja nur zum Studieren. Und das bedeutete, ich habe mich dort nie heimisch gefühlt und mich dann gefragt, warum ich mich oft so verlassen gefühlt habe in diesen Tagen. Also, wer bin ich eigentlich? Der Forschergeist aber, der in der Moderne ausgerufen wurde gegen die Gewissheiten der Traditionsgesellschaft, ist einer ungeheuren Ungewissheit gewichen, denn Tatsache ist, es werden immer noch genauso viele Leute krank wie früher, sogar mehr. Heute haben alle die Schweinegrippe, gab es früher auch nicht. Wir waren auf dem Mond, gebracht hat es nichts. Das heißt, die ganze Idee, wenn die Forschung uns hilft, dann werden wir das Leben in den Griff bekommen. Die Leute sterben immer noch, sie werden ein paar Jahre älter, aber ob sie das alle glücklicher macht, wissen wir nicht. Und die Leute fragen heute, was soll das eigentlich alles? Und diese Idee, irgendwann haben wir alles im Griff, merken die Menschen auf einmal, ja was eigentlich, was haben wir da eigentlich im Griff? Und da, wo es keine Werte mehr gibt und wo ich auch nicht mehr darauf vertrauen kann, dass nach dem Leben noch etwas ist, was dem Leben Sinn gibt, müssen die Leute in den Jahren, die sie auf Erden haben, versuchen, alles reinzupressen, was ein Leben lebenswert machen könnte. Deswegen sagen auch Forscher, boomen weiterhin diese Eventsportarten und die Sachen, wo man sagt, das gibt mir den Kick, ich will mich selber spüren, ich will an Grenzen gehen, weil ich nicht mehr weiß, was in meinem Leben eigentlich Grenzen gibt. Und wie gesagt, wenn ich nicht mehr das Gefühl habe, der einst wartet ein Himmel auf mich, da gibt es eine Vollendung und ich muss nicht alles im Leben mitgenommen haben, was es gibt. Wenn ich das nicht mehr sagen kann, dann werde ich versuchen, durch meinen Erlebnishunger alles zu kriegen, was es irgendwie gibt. Letzter Punkt auf dieser Skala, könnt ihr wahrscheinlich gar nicht lesen, weil er hinter der Bank ist. Gut. Da, wo das Kollektiv ein Zuhause war und die Individualität immerhin der Aufbruch war, mach etwas aus deinem Leben, was dir auch nicht nur schlecht ist. Es geht nicht darum zu sagen, das Alte war gut, das Neue ist schlecht. Im Gegenteil, lass uns einfach mal gucken, was da passiert ist, noch ganz wertfrei. Trotzdem entdecken wir heute und sagen auch Forscher, dass möglicherweise die Einsamkeit die Volkskrankheit des 21. Jahrhunderts sein wird. In Frankfurt haben wir schon vor einigen Jahren die 50% Single-Haushalt-Quote überschritten. 50% der Menschen in Frankfurt leben allein in einer Wohnung. Und das ist eine 700.000 Einwohnerstadt. Davon leben 350.000 Leute alleine, ohne Familie, in ihrer Wohnung. Und ja, da leben sie eben. Und niemand kümmert sich um sie. Und das Verrückte ist, und das, wenn ich mal in Großstädten Gemeindeberatung gemacht habe, haben die immer gesagt, ja, wir müssen halt auch jetzt hier in der Großstadt mehr Familiengottesdienste machen. Aber die Leute, die hier noch leben, die haben alle keine Familie. Das heißt, die hier alle mit Großfamilien leben, die... ja, die sind nicht evangelisch-protestantischen Glaubens. Und ich habe bis heute warte ich vergeblich darauf, dass mir einer sagt, wir sind die Ersten, die richtig hier schön in der Großstadt Single-Gottesdienste anbieten. Ich habe es bis heute noch nicht erlebt. In Frankfurt wäre das Naheliegendste, einfach nur soziologisch zu sagen, die größte Zielgruppe, die wir haben in Frankfurt, sind die Singles. Aber für die gibt es bisher von unseren Gemeinden in Frankfurt kein Angebot. Das heißt, über urbane Theologie nachdenken. So, jetzt kommt die spannende Selbstentschätzung. Wir haben nachher eine kurze Diskussionsphase. Da will ich euch eigentlich nur diese Frage stellen. Wo steht ihr, wo stehen Sie? Also in der alten Welt, in der Moderne, Postmoderne. Wobei ich nochmal eins sagen will. Natürlich hat man, wir leben alle in einer Zeit, wo wir von all diesen Bereichen was mitbekommen. Es geht nicht zu sagen, ich bin nur so, bin nur so, bin nur so. Aber manchmal, und mir hat es sehr geholfen zu erkennen, warum ich mit manchen Dingen Probleme habe, mit anderen nicht. Denn das Problem ist, und da sagen Gesellschaftsforscher, das ist eine möglicherweise welthistorisch einmalige oder erstmalige Geschichte. In unserer Gesellschaft leben zurzeit 3 Formen parallel. Wir haben sowohl Menschen, die noch ganz von den traditionellen Werten geprägt sind, wir haben sowohl Menschen, die von der sehr stark, immer noch von der 68er Aufbruch moderne Stimmung geprägt sind. Und wir haben einen Haufen Postmoderne und jeder denkt, er sei allein da. Und das ist die große Gefahr und die große Herausforderung. Nehmen wir als Kirche eigentlich wahr, dass wir heute 3 Zielgruppen haben und dass es unendlich schwierig ist und es auch nie gelingen wird, mit einem Gottesdienst zum Beispiel diese 3 verschiedenen Zielgruppen zu erreichen. Das ist zum Beispiel deswegen spannend, weil immer, wenn ich so in Diskussionen bin, wo es darum ging, wie könnte Kirche von morgen aussehen, kommt immer einer, der sagt, wie Sie, der Kirchendistanzierte von heute, wenn der schon mal in die Kirche geht, dann will der auch Orgel hören. Was stimmt? Es gibt nämlich natürlich auch in der klassischen Gesellschaft Kirchendistanzierte inzwischen. Die sind traditionsmäßig geprägt, aber irgendwann ausgetreten. Und wenn die haben ein bestimmtes Kirchenbild, und wenn die in die Kirche gehen, dann wollen die auch die Orgel hören. Es gibt aber zugleich eben auch postmoderne Kirchendistanzierte, und das Letzte, was die irgendwo hören wollen, ist eine Orgel. Ich kam in die Gemeinde, in der ich jetzt bin, mit einer einzigen Angst, nämlich ich hatte in meinem Leben lang, weil ich immer Sonderfahrämter hatte, nie Beerdigung machen müssen. Und dachte, oh Gott, das musst du dauernd beerdigen, wird ja wahrscheinlich eine Katastrophe. Ich finde, Beerdigungen sind etwas, und das sage ich ohne jeden Humor, etwas richtig Tolles und Wichtiges. Wo passiert es, dass ich in einer halben Stunde 80 Jahre Leben geballt und gebündelt präsentiert bekomme, wo Menschen mir so nah sind und wo, darum erzähle ich das auch, seit ich seit einem Jahr jetzt Beerdigung mache, bei 50% der Beerdigungen spiele ich Gitarre. Weil bei uns im Ort die Leute wissen, der Mann ist Gitarrist und Sänger. Und die sagen, ich habe auch schon zweimal E-Gitarre gespielt. Wo die Familie sagte, unser Karl-Heinz war Hardrock-Fan, der will doch keine Orgel bei der Beerdigung hören. Machen Sie den Verzerrer an, Herr Pfarrer. Kein Scherz. Ich habe zweimal in der Halle. Und Leute sagten nachher, genau das hat er geliebt. Und ich habe zurzeit eine Vikarin, also eine junge Frau, die angehende Pfarrerin ist, und die hat diese Woche Beerdigungswoche. Und ich habe sie jetzt gebeten, bin mal gespannt, sie soll mal ihren Professor fragen, ob es bisher in Deutschland irgendeinen Ansatz dafür gibt, für die Tatsache, dass wir jetzt gerade anfangen, die ganzen Menschen zu beerdigen, die mit den Beatles groß geworden sind und mit den Rolling Stones. Wo reagieren wir eigentlich als Kirche mal darauf, dass wir heute Menschen haben, die ihr Leben lang nicht ein einziges Mal Orgel schön fanden? Und dann soll man sie bei ihrem letzten Gang, bei ihrer letzten Feier, sagt man ihnen, und jetzt kriegst du das, was du am wenigsten liebst. Ja. Damit der Abschied dir nicht schwerfällt. Da stimmt irgendwas nicht. Warum gibt es in den kirchenmusikalischen Ämtern Deutschlands in keiner Kirche eine Idee, wie man Trauergottesdienste mit anderen Instrumenten machen kann? Ich habe bisher keine gesehen. Das hieße mal, über Verkündigung nachzudenken in unseren Kirchen. So. Ich mache noch eine letzte Folie, dann haben wir es heute geschafft. Nämlich um die Frage, was bedeuten diese Veränderungen nun für die Kirche? Wir haben nochmal die alte Welt, die moderne Welt und die postmoderne. Jetzt haben wir folgendes spannende Phänomen. Ich komme jetzt mal nach vorne, damit ich es dann auch besser sehen kann. In der Traditionsgesellschaft war ganz klar, es ist gut und richtig, dass es Kirche gibt. Eine grundsätzliche Akzeptanz. In der Moderne passierte das Gegenteil. Die Leute sagten alle, wie gesagt, Kirche steht für Institution, Freiheitsberaubung, steht für all das, wogegen wir uns auflehnen als 68er, mit dem Ergebnis, dass eine grundsätzliche Kritik in der Moderne da war. Kirche, gut, die gibt es, aber eigentlich ist die schlecht. Die ist altbacken, die ist überfällig und die hat keine innovativen Ideen. Das Verrückte ist, dass wir in der Postmoderne erleben, dass den Leuten völlig egal ist, ob es die Kirche gibt. Da gibt es einfach nur Ignoranz. Und deswegen, ich greife ein bisschen vor zu dem, was morgen kommt. Wenn wir darüber nachdenken, dass wir zum Beispiel jetzt eben in den Mitte der 90er alle entdeckt haben, alternative Gottesdienstformen. Alternative Gottesdienstformen erreichen nur Menschen, die modern geprägt sind. Das sind nämlich Menschen, die Kritik haben an der Kirche und denen ich mit der Gottesdienstform zeigen will, wir sind besser, als du denkst. Du hast ein negatives Bild von Kirche und dadurch, dass wir jetzt auch einen Beamer haben, dass wir auch Rockmusik machen in der Kirche, dass wir auch Theater spielen, zeigen wir dir, dass wir besser sind, als du denkst. Solche Leute kannst du mit einem solchen Gottesdienst tatsächlich überzeugen. Und Bill Heibels, der Gründervater von Willow Creek, sagt, wir werden ungefähr noch 15 bis 20 Jahre modern geprägte Menschen haben, die solche Gottesdienste brauchen. Aber trotzdem ist die Herausforderung heute eigentlich schon zu fragen, was brauchen eigentlich die Postmodernen? Denn die kannst du nicht überzeugen. Denen ist es völlig wurscht, ob du in der Kirche Orgel oder Band hast. Die lassen sich nicht durch bessere Formen überzeugen. Da kommen wir morgen zu, was die vielleicht überzeugen könnte. Wie gesagt, das hier ist diese modernen Gottesdienstformen reagieren auf die Kritik der Menschen und sagen, wir machen es besser, aber haben natürlich immer einen Verteidigungsstatus. Sie versuchen sich immer abzugrenzen von den ach so schlechten klassischen Gottesdiensten, was auch nicht immer gesund ist, was auch dafür sorgt, dass die größten Feinde moderner Gottesdienste natürlich die Kirchenmusiker sind. Die sagen, ihr findet ihr alles, was wir machen, findet ihr blöd. Kann man sagen, stimmt, aber es nützt ja nichts. Denn gleichzeitig finden die auch alles blöd, was wir machen. Und da hat man auf einmal nur einen Streit und niemand kommt weiter. In dem Moment, wo ich aber sage, Augenblick mal, vielleicht brauchen wir nicht eins, sondern zwei, sondern drei verschiedene Formen, weil wir drei verschiedene Gesellschaftstypen im Moment parallel haben. Und es geht nicht darum, dass wir Konkurrenz sind, sondern nur wenn wir miteinander verschiedene Formen anbieten, werden wir all die verschieden geprägten Menschen auch erreichen. In der klassischen Gesellschaft, hier geht es ein bisschen um die Wahrheitsfrage, war klar, wahr ist, was eine Amtsautorität verkündet. Der Pfarrherr steht auf der Kanzel und sagt, was die Wahrheit ist. Und man wird ganz selten eine 90-jährige Dame finden, die sagt, also Herr Pfarrer, heute haben Sie wirklich Quatsch erzählt. Nein, der Pfarrer hat eine Amtsautorität. Der steht da oben und verkündet die Wahrheit. Und genau die hat die 68er-Generation hinterfragt und gesagt, nein, warum denn eigentlich? Und auf einmal kam auf, der Intellekt ist das Entscheidende. Wahr ist, was mich intellektuell überzeugt. Der Mann, bei dem ich Pfarrer gelernt habe, heißt Klaus Douglas. Der hat ein Buch geschrieben, ein Bestseller, das heißt Glaube hat Gründe. Der ist ein richtiger Vertreter der Moderne. Der glaubt, dass man Menschen intellektuell überzeugen kann davon, dass Glaube das Richtige ist. Und das kann er auch in dieser Zeitspanne. Bei Menschen, die modern geprägt sind, kann er Menschen sozusagen wirklich logisch zeigen, dass Glaube etwas Gutes und Richtiges ist. Für einen Menschen der Postmoderne ist das völlig wurscht. Der sagt, es interessiert mich nicht, ob du ein gutes Argument hast. Argumente höre ich überall. Ich möchte wissen, ob ich das erleben kann, dass dieser Glaube mich durchs Leben trägt. Die Frage, ob es stimmt oder nicht, ist nicht die entscheidende, sondern funktioniert es bei mir? Darum geht es. Auch so eine witzige Sache, was haben wir uns früher die Köpfe eingeschlagen, und die Amerikaner machen es ja immer noch, über die Frage, hat der Herr die Welt in 6 Tagen geschaffen oder gab es einen Urknall? Nächtelang in den christlichen Jugendclubs. Gott ging das hoch her. Das Verrückte ist nur, ein Postmoderner sagt, wenn du diese Frage morgen eindeutig so oder so beantworten kannst, ja, es war der Herr in 6 Tagen oder ja, es gab einen Urknall, dann bringt dir das für dein Leben einfach nichts. Das ist eine völlig sinnlose Erkenntnis für mich. Du kannst dies oder jenes sagen, aber der Postmoderne sagt, das ist mir völlig wurscht. Für meinen Alltag bringt mir diese Frage nichts. Ich will wissen, ob dieser Gott, von dem du redest, in meinem Alltag wirkt und etwas verändert. Darüber müssen wir reden und nicht darüber diskutieren, stimmt Evolution oder stimmt die Schöpfungsgeschichte. Das ist für einen Postmodernen eine sinnlose Diskussion. In der alten Welt, das sind jetzt Fachbegriffe aus der Theologie, in der alten Welt hat man eine Messe gefeiert, die Fidelium für die Glaubenden gedacht war. Der Gottesdienst hat vom Wesen her, setzt er voraus, dass die Menschen, die dorthin kommen, bereits Glaubende sind. Eine Missa Fidelium. Der Begriff kommt daher, dass in der alten Kirche man bis ins 6. Jahrhundert hinein, das weiß heute kaum noch einer, übrigens immer 2 Gottesdienste gefeiert hat, nämlich eine Missa Fidelium, eine Messe für die Glaubenden, und eine Missa Catechumenorum, eine Messe für die Katechumen, die in den Glauben hineinwachsenden. Und es gibt heute angeblich in Trier noch Kirchen, die sind so alt, die haben 2 Kirchengebäude. Eins für die Missa Catechumenorum, eins für die Missa Fidelium. In den meisten Kirchen hat man es so gemacht, man hat den Gottesdienst gefeiert, sodass er allgemein verständlich war. Und irgendwann hat man gesagt, so, und jetzt sind die, die noch nicht getauft sind, die gehen jetzt bitte nach Hause, denn jetzt kommt das Abendmahl und jetzt kommt das Vaterunser. Vaterunser kannst du als Nichtglaubender gar nicht mitbeten. Deswegen geh jetzt bitte nach Hause, jetzt kommen die Teile, die nur die verstehen, die schon wissen, worum es beim Herrn Jesus überhaupt geht. Der Versuch, also bis ins 6. Jahrhundert hat man das ganz selbstverständlich erkannt, wie klug das war. Und die modernen Gottesdienste sind oft ein Versuch, eine Missa Catechumenorum wiederzubeleben, einen Gottesdienst für Suchende zu machen. Die heißen ja an vielen Stellen so. Und man hat die im 6. Jahrhundert damals abgeschafft, weil es auf einmal eine Mission nicht mehr von unten gab, sondern von oben. Jahrhundertelang haben sich Christen sozusagen dadurch missionarisch weiterentwickelt und Gemeinden entfaltet, weil der eine es dem anderen gesagt hat. Und ab dem 5. Jahrhundert war es so, dass ein Fürst sich bekehrte und von da an sagte, so, und alle meine Untertanen sind jetzt auch Christen. Das heißt, die Mission geschah nicht mehr von unten, sie geschah auf einmal von oben. Ganze Völker wurden zwangsmissioniert, und weil dem so war, brauchte man keine Missa Catechumenorum mehr, denn es gab keine Katechumen mehr. Alle waren getauft und damit zu Christen ernannt, und deswegen wurde diese wunderbare Form des Gottesdienstes für Suchende abgeschafft. In der Postmoderne sagt man,
da kommen wir aber morgen mal in Ruhe drauf, wir werden eine Missa Sanctorum, so wie Paulus sagt, hier treffen sich die Heiligen. Da geht es nicht darum, wie weit du im Glauben bist, nicht ob du sagen kannst, ja, in meinem Glauben ist schon alles perfekt oder ich bin noch ein Suchender, sondern dass du sagst, hier wir als Heilige vor Gott, wir treffen uns, aber das werde ich morgen noch ein bisschen vertiefen. Da, nee. Sag mal, reagiert es überhaupt oder drückst du immer, wenn ich in deine Richtung zeige? Okay, es reagiert. Gut. Aber es braucht sehr lange. Doch ein badischer Laptop. In der alten Welt galt, es gibt sozusagen das Dogma, das ist klar, was die Wahrheit vermittelt. In der Moderne, der Diskurs, übrigens auch, wer sich noch erinnert, 60er, 70er Jahre, ganz viele Gottesdienste mit Dialogpredigten. Schon mal gehört? Super. Das war genau der Versuch, das aufzunehmen. Wir müssen überzeugen, also versuchen wir gegensätzliche Meinungen gegeneinander zu stellen. Und heute in der Postmoderne die Frage, könnte es sein, dass wir einfach Vielfalt brauchen? Dass wir ganz viele unterschiedliche Formen brauchen, um über Glauben nachzudenken und dass es eben nicht mehr die eine Form einfach gibt und dass wir auch uns eingestehen, es gibt nicht nur eine Wahrheit. Und das ist ein Satz, der meisten Christinnen und Christen unendlich wehtut. Könnte es sein, dass zumindest in unserer Erkenntnisweise, wie wir Menschen Wahrheit erkennen können, unabhängig davon, dass Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, aber wird irgendein Mensch jemals die ganze Wahrheit Gottes erkennen? Und da sagen Theologen schon seit langem, nein, kein Mensch wird jemals Gott ganz verstehen. Und wenn wir uns das eingestehen könnten, wenn wir vielleicht auch endlich mal aufhören zu sagen, wir haben die Wahrheit, nur wenn du bei uns in der Gemeinschaft bist und das glaubst, was wir glauben, bist du gerettet und in allen anderen Gemeinschaften bist du nicht gerettet. Wie gesagt, ich war gerade in Amerika, ist ja doll, da hat man ja, fährt 30 Meter eine Straße lang, 44 Kirchen nebeneinander. Und ich habe mich mit Leuten unterhalten, die sagen, ja klar, aber nur die 39. von links, die haben die richtige Wahrheit. Alle anderen haben es nicht verstanden. Und ich war gerade gestern wieder bei uns im Ort, im ökumenischen Arbeitskreis, da sind alle Theologen, katholisch, evangelisch und freikirchlich zusammen. Und da hat man auch nicht das Gefühl, dass einer zugeben würde, dass er vielleicht nur einen Teil der Wahrheit verstanden hat. In der Postmoderne, da kommen wir morgen noch, sagt man, Augenblick mal, es könnte doch sein, dass viele kleine Wahrheiten der einen Wahrheit Gottes viel näher kommen, als wenn sich einer hinstellt und sagt, ich weiß es. In der alten Welt wurde ganz klar, der Herr, und das hat sich durch den Theologen Karl Barth sehr lange in der Theologie gehalten, dass Gott der Ferne, der Unerreichbare ist, der, den wir nicht verstehen können. In der Moderne hat man versucht, Gott zu uns zu holen, da keine Predigt, wo es dann auf einmal hieß, Gott ist dein Freund, er ist dir ganz nah. Und heute auf einmal, dort, wo je jünger die Leute werden, umso mehr kommt die Emotion da rein, da heißt es auch immer der Geliebte, deswegen heißt es in Liederbüchern auch heute In Love with Jesus. Also das zeigt einfach so einen Wandel. Nochmal, man kann nicht einfach sagen, eins war besser als das andere. Ich wünsche mancher Seniorin, die ich sehe, dass ich mal ein bisschen mehr Liebesgefühl für den Herrn Jesus entwickeln kann. Und ich wünsche manchem Jungspund, dem ich begegne, ein bisschen mehr Ehrfurcht, dass er mal wieder sagen kann, Herr, du bist groß und erhaben und ich bin relativ klein dagegen. Übrigens noch, was ich ganz spannend finde, in meiner Gemeinde ist es relativ leicht zu entdecken, zu welcher Prägung die Leute gehören. Denn alle Leute, die zur alten Welt gehören, sagen zu mir, Herr Pfarrer. Die wissen alle, wie ich heiße, aber ich bin für sie definiert über mein Amt. Alle Leute aus dieser Generation sagen zu mir, Herr Vogt. Obwohl die alle wissen, dass ich der Pfarrer bin. Aber für die ist wichtig, dass ich als Person ihnen gegenüber bin. Und die sagen alle zu mir, Fabian. Ja, das ist ganz schön. So einfach geht das. Und schon da merke ich, dass es nicht so leicht ist, in einem Gottesdienst alle drei gleichzeitig anzureden. Achso, wollte noch einen Satz sagen. Diese alte Welt war natürlich sehr stark geprägt von Ritualen. Wir haben ja gesagt, gut ist, was sich bewährt hat. Rituale heißt immer Dinge, die sich bewährt haben. Und in der Moderne sagt man immer, warum denn nicht ein bisschen Show-Elemente? Natürlich darfst du auch lustig zugehen im Gottesdienst. In der Postmoderne allerdings ist die Show nicht interessant, weil Leute sagen, die Kirche ist nie so gut wie Wetten, dass. Die Stars, die bei Wetten, dass auftreten, sind jedenfalls musikalisch in der Regel erfolgreicher als unsere Kirchenbands. Ich sag's mal vorsichtig. Ob sie deswegen besser sind, weiß ich nicht, aber erfolgreicher und haben auch in der Regel sehr bessere Plattenproduzenten. Also, die Leute sagen, ich gehe nicht in die Kirchen. Das war ja die Idee der modernen Gottesdienste. Wir zeigen euch, hey, wir sind auch so gut wie die Welt draußen und trotzdem ist es ein Gottesdienst. Und da sagt der Postmoderne, naja gut, ihr habt zwar auch einen Beamer, aber im Fernsehen ist trotzdem besser. Die Leute kommen nicht, weil die Show so gut ist, sondern der Postmoderne kommt, weil er sagt, hier erlebe ich eine Intensität, irgendetwas im Leben, was ich sonst nicht erlebe. Hier kommt mir etwas nah, was mir sonst nicht nahe kommt. Und darüber müssen wir morgen reden, was das sein kann und wie man das auch kultivieren kann. Das heißt, während hier in der alten Welt die Formen bestimmt haben, in der Moderne die Unterhaltung, wobei Unterhaltung ein ganz positives Wort ist. Unterhaltung heißt theologisch und auch vom Wortsinn her, da ist etwas, was mich von unten hält. Unterhaltung kommt etymologisch daher, dass man sagt, dort gibt es etwas, was mich im Leben von unten trägt und hält. Wenn wir in dem Sinne Unterhaltung machen, können wir in der Kirche nichts falsch machen. Aber trotzdem gilt in der Postmoderne, ist nicht die Frage, gehe ich nachher raus und sage, ich bin gut unterhalten worden, sondern gehe ich nachher raus und sage, hier habe ich eine Gemeinschaft erlebt, die mich gerade in der Welt der Einsamkeit ganz neu bestärkt. Wirklich letzter Punkt. In der alten Welt hat man also letztlich einen Gottesdienst für Insider gemacht, Leute, die dazugehörten. In der Moderne hat man versucht, Distanzierte, die sich eigentlich abgegrenzt haben, wieder neu zu gewinnen. In der Postmoderne wird man versuchen, neugierige Menschen zu finden. Menschen, die einfach sagen, ich bin neugierig, was du, warum du so anders bist als andere. Und wir haben es vorhin schon ganz kurz gehört, du hast es auch gesagt, Verkündigung heute ist etwas Ganzheitliches und hat etwas zu tun mit der Art, wie wir auch als Menschen wahrgenommen werden. Wenn man unseren Glauben uns nicht mehr abspürt, deswegen ist mir auch der Gedanke der Freiheit so wichtig. Ich wünsche mir, dass Christinnen und Christen Leute sind, die man etwas von der Freiheit Gottes abspürt. Und dass dann Menschen kommen und sagen, wo hast du die her? Wie kommt das eigentlich immer, wenn ich dir montags auf der Arbeit begegne, hast du so ein Leuchten in den Augen? Zu diesem Gottesdienst will ich mal mitkommen. Und nochmal, während wir uns für diese Gottesdienste in der Moderne eigentlich immer entschuldigt haben, dass wir Kirche sind. Ja, wir sind zwar Kirche, aber wir sind nicht so blöd, wie du denkst. Gilt in der Postmoderne, wir werden Gottesdienste feiern, auf die wir stolz sind. Wo wir sagen, was für ein Segen, was für eine Gnade, dass wir diesen Gottesdienst feiern dürfen. Haben wir es gut? Und dieses haben wir es gut, das wird Menschen neugierig machen. Sie werden sagen, was habt ihr da eigentlich? Was ist denn da so gut? Hier haben wir es nochmal drin. Hier war es der Kult, hier war es die Distanz und hier auf einmal ist es der Stolz auf das, was wir da auch machen. So, Dankeschön.